Ich habe mich ein bisschen auf seiner Website umgeschaut und da waren mehrere Einträge drauf, aus denen hervorging, dass er sich schon richtig darauf gefreut hat, nach Südtirol zu kommen. Ich hoffe, wir haben Sie auch nicht enttäuscht.
Ganz und gar nicht.
Auf Ihrer Website preisen Sie an, Sie bieten Books, Essays und Cartoons. Das sind so die Gebiete, auf denen Sie sich beruflich umtun. Jetzt haben Sie Ihren Debütroman vorgelegt, dort. Ich möchte gar nicht sehr in den Inhalt hineingehen. Nico Stolfberg wird den Anfang lesen und wir werden gleich mitbekommen, was der dramatische Auftakt ist und was daraus folgt. Was mich interessiert hat, ist, dass dieser Roman auf einem Traum basiert, den der Autor gehabt hat, und dass er diesen Traum dann mit Hilfe intensiver Prosaarbeit dann in einen Roman übersetzt hat. Das ist gar nicht so leicht. Es gibt viele Äußerungen von Schriftstellern, die sagen, ich habe so interessante Träume, aber in dem Moment, wo ich versuche, sie in Geschichten umzuschreiben, fällt mir alles auseinander. Hier nicht, hier ist es gelungen. Und was auch für mich als Leser sehr gut zu spüren war, war, dass der Text, wenn man sich reinbegibt, diese Unausweichlichkeit bekommt, wie sie so Albträume haben. Also man schaut dem Ganzen zu, ausgenommen, man ist natürlich ein luzider Träumer und kann entscheiden, aber wenn man ein klassischer Träumer, eine klassische Träumerin ist, dann muss man mit dem Albtraum einfach mitgehen und das abwarten, bis sich das abspult. Ich bin zufällig auf die ideale Art und Weise gestoßen, diesen Roman zu lesen. Das kann ich empfehlen, falls Sie ihn noch nicht gelesen haben, und zwar bei mir auf der Couch, auf dem Lieblingsplatz. Da fällt kein direktes elektrisches Licht hin, deswegen habe ich ihn mit der Stirnlampe gelesen, in eine Decke gewickelt an einem Abend. Und ich kann es deswegen empfehlen, weil auch an den dunkelsten Stellen und wenn die Handlung dann in die schroffen Schweizer Felswände hineingeht, haben Sie immer genug Licht und müssen sich nicht so sehr fürchten. Gut, damit genug und wir bitten Sie um Ihre Lesung, Nico Stolfberg. Herzlich willkommen.
Vielen Dank und danke auch fürs Ausharren. Und vorab zwei Entschuldigungen. Zuerst muss ich mich bei Ihnen entschuldigen, wenn Sie im Programmheft diesen Ausschnitt gelesen haben aus meinem Roman. Das ist nämlich zufällig ziemlich genau der Ausschnitt, den ich auch hier lesen werde. Jetzt hat aber Gerhard Ruiz, glaube ich, heute Morgen gesagt, dass sich bei all diesen fünf Romanen lohnen würde, die mehr als einmal zu lesen. Also so schlimm ist es vielleicht doch nicht. Zweite Entschuldigung, wenn Sie durch die Lesung von Lola Randl heiter gestimmt sind, muss ich Sie enttäuschen, so geht es leider jetzt nicht weiter. Allerdings verspreche ich, es möglichst kurz und schmerzlos zu machen, so wie das auch mein Protagonist tut, fatalerweise. Der geht vielleicht, muss man zur Einleitung sagen, fange nicht ganz, ganz vorne an, der hat eine Frau gesehen, hat klassische Liebe auf den ersten Blick empfunden und geht der nach, weil er die unbedingt kennenlernen will, hat aber keine Ahnung, wie er das bewerkstelligen soll. Die Frau hat ein Kind bei sich. Sie gehen jetzt dem See entlang und ich latsche hintendrein, wie ein Schlafwandler, leicht belämmert. Etwas anderes bleibt mir nicht. Ich weiß nicht, wohin mit den Füßen, derart langsam gehen sie. Wohin wohl? Doch noch nicht nach Hause. Ständig sieht der Kleine etwas, will nach links, nach rechts, zurück. Sie lässt ihn streunen, fast wie einen Hund und ziemlich unbekümmert. Was, frage ich mich, wenn er auf dem Gehrand ausrutscht, in den See fällt? Einsam wirkt sie so von hinten, unbeteiligt, abgehoben, fast wie wenn sie schweben würde. Irgendwann sind wir dann bei der Voliere, beim Seebad. Sie gehen weiter, als ich dachte, vielleicht ins Naturmuseum. Hier hat sie jetzt kaum noch Touristen. Selbst wenn ich viel Abstand halte, wird sie mich demnächst entdecken. Und was dann? Ich weiß es nicht. Seeauswärts kräuselt sich das Wasser, sanfter Wind kommt auf und schiebt die Quellwolken zusammen, türmt sie auf zu großen Cumuli, aus denen sich dann wiederum, sobald die Kirchenglocken ruhig sind, ein Gewittersturm entlädt. In etwa einer Stunde, schätze ich, so ist das jeden Abend. Schritt für Schritt entvölkert sich der Geh, sehe ich die beiden besser. Bald sind sie allein vor mir. Der Kies geht über in Zement, in hohl klingende Fliesen, über die sich Trauerweiden beugen. Unter einer dieser Weiden bleiben sie jetzt plötzlich stehen, als der Bub auf einen Schwan zeigt. Sie schwingt ihre Tasche von der Schulter, kramt etwas hervor. Jetzt muss ich mich entscheiden. Einfach weitergehen kann ich nicht, einfach an ihr vorbeispazieren, dann lasse ich sie hinter mir. Entweder spreche ich sie jetzt an oder ich setze mich ans Ufer. Gut, ich setze mich ans Ufer. Sieht bestimmt recht läppisch aus, wie ich die Beine baumeln lasse, beide Hände abgestützt, damit ich nicht vom Gehrand gleite. Läppisch ist und unbequem und nicht ganz passend für mein Alter. So sind wir mit 15 hier am See gesessen, extra easy, haben möglichst noch geraucht. Wie 15, so komme ich mir vor. Mein Hintern wird ganz staubig sein, wenn ich aufstehe, das ist klar. Und sie? Sie holt jetzt Brot hervor für diesen Schwan, man hört es rascheln. Ich schlage den Walten auf, versuche es mit der einen Hand und prompt verliere ich fast den Halt, kann gerade noch hochrutschen. So, ich muss das rechte Bein über das linke legen, Buch darauf, in die Kniekehle, ja, das geht. So hält es, so kann ich mich halten. Locker soll es wirken. Gut. Und dann kommt dieser Schwan doch wirklich hierher, auf mich zugeschwommen, denkt wohl, ich sei der, der Brot hat. Kommt geschwommen und ich glaube, dass der Bub jetzt auch zu mir läuft. Starre konzentriert ins Buch. Der Schwan reckt seinen Hals, ich habe nichts für ihn. Nein, nichts. Die beiden kommen tatsächlich zu mir. Der Schwan scheint gar nichts zu begreifen. Sie sind weder links noch rechts, sie müssen irgendwo in meinem Rücken sein, sonst sehe ich sie. Warum bin ich derart nervös? Ich bin sonst nie nervös, doch jetzt. So sieht er lustig aus, ja, gell? Das ist sie. Das ist ihre Stimme. Ihre Stimme hinter mir. Es dauert, bis ich merke, was sie meint. Den Schwan, er taucht nach etwas, kippt vornüber, rudert, wackelt. Lustig, ja, das Hinterteil. Der Bub zumindest gluckst vor Freude. Willst du ihm was geben? Ihre Stimme, warm und voll, man fragt sich, wo sie diesen Ton hernimmt, so zierlich wie sie ist. Komm, schau. Der Bub gluckst laut, er klingt sehr komisch, so wie ich es noch nie gehört habe. Über meine Schulter, aus dem Augenwinkel, sehe ich ihn. Er kauert über einem Säckchen, wühlt darin herum wie wild. Und ihre Hand, die sehe ich auch, sie nimmt ihm jetzt das Säckchen weg. Komm, schau, gib her, ich kann es dir zeigen. Fein und weiß die Hand und warm und voll die Stimme hinter mir. Dann fliegt ein Brotstück durch die Luft, der Schwan schwimmt hin und schnappt es sich. Ein zweites Brotstück folgt. Das hat er gern, siehst du? Jetzt darfst du auch. Der Bub macht wieder einen Gluckslaut und das nächste Brotstück landet auf der Mauer statt im See. Der Schwan bemerkt es nicht einmal. Du musst ein bisschen weiter werfen, schau. Eins fliegt ins Wasser raus, das nächste wieder auf den Geh. Viel weiter, noch ein wenig weiter. Sie bemüht sich um Geduld, doch helfen tut es leider nichts. Es kommt zwar noch mehr Brot geflogen, 3, 4 Stücke miteinander, doch keins schafft es bis ins Wasser. Alle landen auf dem Geh, das eine sogar gleich bei mir. Pass auf, du kannst es nicht dem Mann an seinen Rücken werfen, gell? Ich höre ihn hertapsen. Lass den Mann da lesen, Milo, gell? Der Bub steht direkt hinter mir. Soll ich nach diesem Brotstück greifen, das noch immer neben mir liegt, und ihm zeigen, wie man wirft? Soll ich was zu ihm sagen und dann sie ansprechen? Soll ich das? Mein Hosenboden juckt, ich wippe hin und her und atme durch. Dann klingelt es. Ihr Telefon. Sie nimmt es ab, läuft weg, wird leiser. Ja, am See, nein, hat er nicht, ja, habe ich alles mit dabei. Jetzt muss ich mich einfach umdrehen. Tu es, sehe zweierlei. Erstens, sie läuft tatsächlich weg. Zweitens, der Bub ist mongoloid. Man sieht es ihm an den Augen an, die fast noch blauer sind als meine und so fein geschnitten wie die seiner Schwester, Nanny, Tante, alles nur nicht seiner Mutter. Nein, ihr Sohn kann das nicht sein, so schwarz wie seine Haare sind. Und diese schmalen Augen, die hätte er auch sonst mit Trisomie. Vielleicht 4-jährig ist er, trägt ein blau-weißes Matrosenshirt. Er staunt mich an, den Mund weit offen, ich wohl ebenso, schaue über ihn hinweg zu ihr, wie sie davongeht, und zurück zu ihm. Ich drehe mich wieder um. Die Wellen klatschen unter meinen Füßen, Schleierwolken ziehen auf. Kein Mensch mehr weit und breit, weder gehauf noch abwärts, nur die beiden. Sie hat offenbar keine Bedenken, ihn allein zu lassen. Will in Ruhe reden können, nehme ich an, mit wem auch immer. Denkt sich wohl, dass ich, solange ich hier bin, schon ein bisschen schaue, sehen würde, wenn er sich zu nah ans Wasser wagen sollte. Ob sie wohl gemerkt hat, dass ich ihnen nachgelaufen bin, dass ich derselbe bin, vor dessen Tür sie sich die Schuhe band? Wohl kaum. Ich könnte ihm das zeigen mit dem Brot, wie man das macht. Und dann, wenn sie zurückkommt, fragen, ob das denn ihr kleiner Sohn sei oder doch ihr Patenkind, wie alt er sei etc. Wie käme das wohl an bei ihr? Als freundlich oder unverschämt? Ganz kurz hat sie nur aufgeschaut zu mir und dann gleich wieder weg. Ich sollte mir nicht viel einbilden. Das ist anders hier als sonst und sie ist anders als die anderen. Merci, würde sie wohl sagen. Merci, schönen Abend noch. Ich schaue noch einmal nach ihr, sie schlendert zäh auswärts. Ich kann schon nicht mehr hören, was sie sagt. Der Bub scheint hin und her gerissen zwischen ihr und Schwanenfüttern. Ja, natürlich lässt sie ihn nur hier, weil sie ihn sicher glaubt. Wenn er zu nah ans Wasser kommt, kann ich ihn jederzeit aufhalten. Und selbst wenn er stolpern sollte in den See, dann sehe ich das. Ich sehe das und würde ihn retten. Ein Gefühl steigt in mir auf, wie Dampf, wie eine warme Wolke, quillt aus meiner Brust, füllt mir den Kopf. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Hier das Brotstück, ich heb's auf und halte es dem Kleinen hin. Er kommt getrippelt, ohne Angst. Ein letztes Mal schaue ich zu ihr, sie ist am Telefon noch immer von uns beiden abgewandt. Der Kleine schaut mich fragend an, greift nach dem Brot und ich nach ihm. Ich fasse ihn um seinen Bauch und stoße ihn vom Mauerrand. Der Aufklatsch leiser als erwartet. Weder hat der Bub geschrien, noch hat sie sich umgedreht, noch kann ich sehen, was sich vor der Mauer unter mir abspielt. Stattdessen schrecke ich zurück, erstarre, bis mein Hirn mir zu verstehen gibt, jetzt bist du dran, jetzt ist dein Auftritt fällig, spring. Ich springe auf, brülle das Kind, vergesse mich zu ihr zu drehen, mir das T-Shirt auszuziehen, platsche bäuchlings in den See. Ein Kloß rammt sich in meinen Magen, Wasser sticht mir in die Nase, schwarzgrün, voll mit dumpfem Lärm. Ich schnelle wieder hoch ans Licht, Geschrei, verliere mich im Dunkel, schlage um mich, schlage an, bekomme was zu fassen, Haare, reiße dran, das Kind, es zappelt, ich kann es kaum halten, schlucke Wasser, würge, schlucke einen Schwall Erbrochenes. Ich lasse los, will hoch, nur hoch, ans Licht und an die Oberfläche, strample, hechle, Luft, jetzt endlich Luft. Doch gleich zieht es mich wieder runter, ein Gewicht an meinem Bein schlingt sich um mich, ich heule auf, versuche mich loszuwinden, rudere und strample rettungslos, reiße das Bein nach oben, japse, stoße plötzlich an, die Mauer, grapsche, glitsche ab, grapsche nochmals und krall mich in den Stein, ich krümme mich, greife nach unten, will das Bein hochziehen und den Bub, versuche ihn zu halten, presse ihn an mich, wuchte ihn hoch, er droht mir zu entgleiten, klemme seinen Hals in meinem Ellenbogen fest, er gurgelt, drücke ihn gegen die Mauer, quetsche ihm ein Knie zwischen die Beine, er verkrampft sich, zuckt, dann spüre ich, wie er erschlafft. Ich streiche ihm mit meiner Wange seine Strähnen aus der Stirn, sehe ihm in seine blauen Augen, sehe, wie sie enger werden, sehe, wie ein weißer Arm vom Gehrand nach ihm runterlangt, ihn hochreißt, über mich hinweg. Hab keine Kraft mehr mitzuhelfen, keine Kraft den Kopf zu heben, falle ab, zurück ins Wasser. Irgendwann, wohl nicht viel später, hocke ich auf der Gehmauer, warte, bis der nächste Krampf das Blut in meinen leeren Kopf treibt, saure Galle in den Mund. Gleich neben mir kniet sie, den Bub an ihre weiße Brust gedrückt. Sie kniet in einer Wasserlache, die nach allen Seiten ausläuft. Wind kommt auf, es fallen Tropfen, Wetterleuchten über dem See. Ein Hund läuft her, ein Herr mit Stock, dann finden sich die Gaffer ein. Der Hund bellt los, der Herr beruhigt ihn, manche zücken Telefone. Wolken platzen, Schirme springen auf, die Leute rennen weg. Die Sturmleuchte beginnt zu blitzen, Donner folgt, eine Sirene, Streiflicht färbt den Regen blau, die Ambulanz biegt auf den Geh, drei Sanitäter stürmen raus, versuchen Frau und Kind zu trennen, schaffen es nur mit Gewalt. Dann stürzen sie sich auf den Bub, der eine drückt, der andere bläst, der dritte reißt ein Set aus Plastikröhren aus der Notfallbox. Sie reden kaum, hantieren still. Die Gaffer drängen sich nach vorn, der Hund dreht seine Runden, schnüffelt und sein Herr klopft mit dem Gehstock an seinen Mephisto-Schuh. Die Sanitäter stehen auf, die Gaffer werden abgewiesen, Absperrband wird ausgerollt, zwei Streifenwagen fahren vor. Sie kniet noch immer neben mir, allein in dieser Wasserlache. Eine Polizistin eilt zu ihr, ein Polizist zum Kind. Der alte Herr hinkt weg, winkt seinen Hund zu sich, gibt ihm drei Klapse. Mir wird schwarz, das Kind ist tot.
Dankeschön. Das war Nico Steufberg mit diesem fulminanten Auftakt für seinen Roman Dort. Manfred Pabst, Sie haben das Buch in den Wettbewerb gebracht. Ihr Plädoyer bitte.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll nach dieser Lesung. Ich glaube, sie hat uns alle erschüttert. Es war mäuschenstill im Saal. Mir ist es ebenso ergangen, obwohl ich den Text schon kannte. Es ist eine Erzählung von der Wucht einer antiken Tragödie. Und jetzt, da wo Nico Steufberg seine Lesung beendet hat, sind wir gerade einmal auf Seite 20 von 328 Seiten. Der Text geht also weiter. Er entwickelt sich noch in vielen überraschenden Wendungen. Die werde ich Ihnen nicht verraten, vor allem, weil meine Frau im Publikum sitzt und sie mir immer wieder sagt, dein großer Fehler ist es, dass du die Geschichten ausplauderst in der NZZ und dadurch den Leuten die Spannung nimmst beim Lesen. Also für einmal nehme ich mir vor, nicht in diesen Fehler zu verfallen, sondern...
Oder einfach keine NZZ mehr lesen.
Oh. Das wäre auch eine Alternative. Sondern Ihnen zu sagen, was mich an diesem Text so gefangen genommen hat, von der ersten bis zur letzten Seite. Sie haben es gehört am Lesen, es ist ein polyphoner Text, er ist farbig, vielschichtig, er hat ganz verschiedene Klänge, er ist Sprachmusik. Und das meine ich in einem ganz wörtlichen Sinne. Wenn Sie den Text aufmerksam weiterlesen, am besten laut, dann werden Sie mit der Zeit merken, der erinnert Sie nicht nur an Verse, es sind Verse. Es sind auf Prosa gesetzte Verse, aber nicht in einem statischen oder linearen oder gleichförmigen Sinn, sondern Sie dürfen sich das vorstellen wie einen Zug, der näher kommt und näher, lauter wird und lauter, dann sich wieder entfernt. Aber immer geht dieser Rhythmus durch die ganzen 328 Seiten. Das hat einen ungeheuren Sog. Dem, finde ich, kann man sich nicht entziehen. Und ich wüsste kein Beispiel in der Gegenwartsliteratur, wo so etwas geschieht. Sie wissen ja, diese Versmaße kommen aus der griechischen und römischen Antike. Dort hatte die Sprache lange und kurze Silben. Das ist bei uns nicht mehr so. Wir haben Hebungen und Senkungen. Deshalb ist es sehr schwierig, diese Versmaße ins Deutsche umzusetzen. Aber ich finde, hier ist es vollkommen gelungen. Diejenigen unter Ihnen, die sich für die technische Seite interessieren, die werden hier vor allem vierhebige Jamben entdecken. Aber es ist, wie gesagt, eine ganz subtile musikalische Geschichte. Jedes Wort bei Nico Stäufberg hat sein spezifisches Gewicht und seine Farbe. Keines steht zufällig an seinem Ort. Trotzdem, und das ist für mich das Mirakel, ist es kein Buch, das jetzt salopp gesagt Literatur wäre, also ein intellektuelles Spiel, sondern es ist ein sinnliches und sinnenhaftes Buch und es erzählt eine Geschichte, die uns alle berührt und angeht. Ein junger Mann verliebt sich auf den ersten Blick innerhalb von Sekunden in eine Frau, folgt ihr nach und versucht, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, verfällt auf die verrückte Idee, den Helden zu spielen, also eine Situation zu inszenieren, in der er dann den Helden spielen kann und ahnt nicht, was für eine Katastrophe er damit herbeiführt. Und von der Seite 21 bis 328 erleben wir mit, wie sich diese Ausgangskonstellation weiterentwickelt. Ich kann es gut verstehen, dass Sie das Buch in einem Zug gelesen haben mit einer Stirnlampe. Ich glaube, ich werde das auch noch versuchen. Mir fehlen ein bisschen die Worte, weil mich dieses Werk so beeindruckt hat. Umso gespannter bin ich jetzt, was meine lieben Mitjurorinnen und Juroren dazu sagen.
Vielen Dank. Danke für dieses Plädoyer. Wer möchte denn von den lieben Mitjurorinnen und Juroren als Erste?
Na, der hat dann seine Latte so hochgelegt.
Genau.
Schon wieder eine Fußballmetapher.
Okay, dann fange ich mal an. Also ich muss sagen, bei diesem Buch war ich am misstrauischsten, dass das klappen kann. Also wo ich die Geschichte gehört habe, dachte ich, nee, das ist Kitsch, ne? Das muss Kitsch werden. Sozusagen, das ist ein Kolportage-Roman, so diese ganzen Handlungselemente. Ich hab das auch angefangen zu lesen, dachte, jetzt so eben, also so Motto, um eine Frau kennenzulernen, bringe ich ihr Kind um, also mehr oder weniger zufällig und so weiter. Und dann kommen ja noch andere Elemente dazu. Ich will auch nicht alle verraten, weil es ist ja auch ein Krimi, ne, sozusagen. Es ist in dem Sinn, es geht auch um tatsächlich eine Weile lang, wer das getan hat, wer verschiedene Sachen getan hat. Aber zum Beispiel ist ja dann die Mutter des Kindes ist ja die zweite Frau des Vaters, des Erzählers. Ne? Also schon das ist absurd, ne, eigentlich, also dass das in der Realität passiert. Und dann die Frau ist sozusagen die Tochter des ersten Mannes sozusagen. Also von daher, schon wenn man das hört, wird einem eigentlich schlecht und man denkt, okay, schlechte Fernsehserie oder sowas. Aber ich finde es, fand es dann trotzdem, und ich war überrascht tatsächlich, wie das eine Langeweile für mich funktioniert hat. Es hat also für mich nicht bis Seite 328 funktioniert, muss ich sagen, sondern es, für mich ist vielleicht 40, 50 Seiten zu lang, das Buch. Der Schluss finde ich nicht so gelungen. Es geht dann noch weiter, obwohl es für mich zu Ende ist. Wenn etwas aufkommt, das ich jetzt auch zuerst mal nicht verraten will. Aber ich fand es eben sprachlich dicht und eben diese ganzen Hürden, die der Autor umschifft hat, fand ich schon also wirklich tatsächlich beeindruckend. Also ich war wirklich sehr misstrauisch, als ich das alles vorher gesehen habe und war dann sehr positiv überrascht, sagen wir mal.
Ja. Vielen Dank. Daniela Striegel. Bitte sehr.
Ja, es ist sehr schwer, über ein Buch zu diskutieren, von dessen Inhalt man nichts verraten darf.
Genau, also eigentlich darf man es ja schon, ja. Weil eigentlich nur dann zeigt sich die Qualität eines Buches, dass man es eben
das auch meine ich. Bei einer Rezension kann man da manchmal auch nicht drum herum. Natürlich bei einem Krimi darf man das Ende auf keinen Fall verraten. Aber um zu sagen, was ich meine, muss ich ein bisschen was vom Inhalt, es ist schon was angeklungen bei Ihnen. Zunächst würde ich das unbedingt unterstreichen, dass die große Kraft des Buches in dieser Vergegenwärtigung, und es ist wieder eine Präsenzgeschichte, also das Präsenz ist groß im Kommen, auch bei Angela Lehner ist die Hälfte sozusagen der Ebene ist im Präsenz und dann die Rückblenden in der Vergangenheit, also wieder eine Präsenzgeschichte, wo der Protagonist sich von Szene zu Szene materialisiert, sozusagen vergegenwärtigt und wir immer ihm ganz nahe, bei dem, was Sie gehört haben, sind wir ihm ja ganz nahe auf den Fersen, auf den Gedanklichen und können seine Überlegungen und seine Impulse mitverfolgen. Und das macht die große Spannung dieses Buches aus. Also es ist wirklich sehr spannend und es bringt einen in die Lage, dass man sich denkt, was hätte denn ich an dessen Stelle gemacht? Oder? Es kommt einem dann auch gar nicht so absurd vor, weil man denkt sich mal, so viel kann ja eigentlich nicht schiefgehen, wenn man einfach fragt, wollen Sie mit mir einen Kaffee trinken? Und es ist vielleicht doch besser, als das Kind in den See zu... Also man denkt sich, das ist eigentlich nicht sehr vernünftig, aber die Art und Weise, wie das geschildert ist, bringt einen in die Lage, dass man das Unvernünftige dann irgendwie zumindest plausibel findet. Und etwas darf man auf jeden Fall verraten, der Mann ist so etwas wie ein Garten- oder Landschaftsarchitekt. Das ist seine Spezialität und Architekten spielen in dem Ganzen auch eine Rolle, in dem ganzen Tableau. Und es kommt auch dann dazu, dass er diese Kunst ausüben soll unter etwas erschwerten Bedingungen, sagen wir so. Und wo jetzt meine Einwände ansetzen würden, das ist eben der Plot oder das Maß, in dem der Zufall und die Unwahrscheinlichkeit strapaziert werden. Also jeder, der sich mit Ertrinken beschäftigt hat, weiß, dass es eher selten ist, dass jemand so schnell ertrinkt. Da könnte man natürlich sagen, natürlich, es ist ein behinderter Bub und da können die Reflexe auch nicht so gut sein und das kann man nachvollziehen. Es gibt aber dann noch andere Szenen, wo ich mir denke, es gibt eine Szene oder andersherum, die beiden finden sicher, also die Strategie, so fatal sie ist, im negativen Sinn, ist ja auch fatal im positiven. Die kommen ja wirklich sehr schnell zusammen. Das finde ich psychologisch auch plausibel, dass man nach so einer Aufregung eigentlich in einer unmöglichen Lage, also dass anvertraute Kind ist gerade gestorben. Er fühlt sich schuldig, sie auch, weil sie hatte ja die Aufsicht, dass man so in der Lage ein Liebespaar wird. Aber gerade das finde ich nachvollziehbar. Nur dann dauert es einen ganzen Tag, bis die Mutter des Kindes verständigt wird. Und da frage ich mich dann schon, ist das möglich? Kann das wirklich so lange dauern, bis sie mit ihrer Mutter darüber spricht und ihr das beichtet? Und es gibt einige solche Dinge, also zum Beispiel, dass Figuren auftauchen, die dann in einer anderen Rolle uns begegnen, als wir vermutet haben, beziehungsweise wir erkennen die wieder und die Plätze in dieser Geschichte sind nicht mehrfach, sondern mit reduziertem Personal besetzt und das ist natürlich auch sehr unwahrscheinlich. Also es gibt so die Form der Schicksalstragödie, die eine Zeit lang sehr in war und also so Grillparzers Ahnfrau war so ein berühmtes Beispiel und das wurde auch da gab es auch eine richtige Schicksalstragödienmode und das ist irgendwie so ein Schicksalsroman, was ja eigentlich sehr reizvoll ist, weil man da sehr viel komprimiert zeigen kann. Es ist natürlich eine existenzielle Geschichte, die zeigt, was ein Fehltritt für Folgen haben kann. Das ist eine aufregende Ausgangslage und es ist auch schön durchgeführt, aber ich tue mir dann schwer, es ist ja doch eine realistische Geschichte, es ist ja kein Märchen. Bei einer realistischen Geschichte fehlt mir dann manchmal der Realismus in der Anlage.
Bitte, Frau Witte. Mir ist es so gegangen, dass ich das einen durchaus packenden Roman finde. Es ist jetzt ein paar Mal auch das Genre Krimi gefallen. Ich hätte sogar gesagt, es ist ein Roman mit Psychothrill. Charakter oder ein Psychothriller. Was ich interessant fand, dass man eben als Leserin, als Leser, wie ja auch schon erwähnt worden ist, eben so tief in diese Geschichte hineingezogen wird. Also man wird ja eben zum Komplizen auch des Ich-Erzählers namens Sebi, ich weiß nicht, ob das schon gefallen ist, gemacht. Und man wird damit eben auch ganz tief in hochkomplexe Fragen und moralische Fragen eben zu den Themen Schuld, Vergebung, Strafe, Wiedergutmachung verwickelt. Und es ist auch für mich ein Roman, der sehr viel über die dunkle Seite des Menschen oder des Menschlichen erzählt. Ich kann jetzt das aber schon auch nachvollziehen, was Frau Striegel gesagt hat. Nur eben, das hat mich eine Weile beschäftigt. Dann wiederum habe ich wieder ganz das Motiv des Traums gefolgt. Also konnte ich auch folgen. Das ist mir dann auch wieder irgendwie gelungen, da ganz einzusteigen eben in dieses. Also beginnt ja auch schon so. Träume ich. Und dann geht's los, eben er sieht diese Frau und folgt ihr. Und wenn man das jetzt natürlich so sieht, dass das ein ständiges Meandern ist, vielleicht zwischen Wirklichkeit und Traum, dann kann ich da schon sehr gut einsteigen und auch die Geschichte bis zuletzt verfolgen. Man findet sich ja immer mehr in einem Albtraum wieder. Das Unbewusste kommt zum Vorschein. Aber es ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich möchte vielleicht das schon auch erwähnen. Es kommt ja dann dazu, dass Sebi hier oben auf diesem Berg dann landet auch. Da befindet sich ein Hotel, das ist am Cover sehr schön abgebildet. Es ist so wie ein persönliches Gefängnis, in das er da sich zwar freiwillig hineinbegibt, aber eben, wo so ein bisschen seine Sühne beginnt, kann man vielleicht sagen. Auf alle Fälle, er ist untergebracht in einem Bunker, wie es heißt, wo auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hotels leben. Und alle diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind aber furchtbar entstellt, also körperlich entstellt. Den Kontext, da gehe ich jetzt nicht näher drauf hinein, aber es ist so, eben was man hier erfährt, also richtig auch was sehr Unheimliches, Monsterhaftes. Und dennoch, eben und auch die Frage ist, finde ich, spannend, beginnt man sich eben dann auch zu fragen, wer sind eigentlich die wahren Monster? Sind das diejenigen, oder muss man eben, geht man vom Äußeren aus und fürchtet sich, oder denkt man eben zum Beispiel auch an die Mutter Xenia, sie ist schon erwähnt worden, oder eben auch an das, was Sevi getan hat, und findet eben auch hier dieses monsterhafte, diese eben dunkle Seite des Menschlichen, also eben diese Umkehr auch der Perspektive, fand ich durchaus spannend. Soweit einmal von mir.
Gerhard Rüß, bitte.
Die Ausgangslage ist ein höchst erfolgreicher Gartenarchitekt, dem jetzt die Welt offen steht, der mit seiner Art Gärten zu gestalten oder sozusagen neuen Blick auf Gärten zuzulassen, jetzt mehr oder weniger Großaufträge kriegt, überall in der Welt. Der trifft eine falsche Entscheidung und auf die wird auch noch sehr hingewiesen, auf diese falsche Entscheidung, weil sobald er den hineingestoßen hat, weiß er, ich muss jetzt springen. Ja, das ist für mich so, ich muss springen, und da beginnt ein Albtraum. Und dieser Albtraum beginnt, es wird enger, 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 enger. Also es schnürt in der Geschichte den Akteur zu. Der kommt gar nicht mehr aus, weil auch die personelle Ausstattung dann so ist, dass sozusagen er wird immer mehr umstellt. Und er kann überhaupt nicht, sozusagen, er könnte nur wahrscheinlich, ich weiß nicht, ins Ausland fliehen, aber dann müsste er seine Liebe aufgeben oder sonst was. Das heißt, diese Unentrinnbarkeit dieser Konstellation ist das, was sozusagen das Buch weitertreibt. Dass es noch ganz bestimmte Verschärfungen dazu gibt und so, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, aber Tatsache ist, das ist tatsächlich, also Krimi ist zu wenig, das ist so, es ist ein Psychothriller, wenn, ja, es ist ein Psychothriller oder so ein bisschen Mystery, aber es ist ein unglaublich düsteres, bedrückendes Szenario, wo man erst einmal einen Ausgang sucht oder wie geht's aus dieser Geschichte wieder heraus? Aus der Geschichte geht's aber nicht heraus, sondern sozusagen aus dieser Geschichte geht's nur noch tiefer hinein. Und es hilft einem auch gar nichts, ja, dass am Ende sozusagen lauter Schuldige überbleiben und alles noch viel verflochtener ist. Also diese Art der Verstrickung, denke ich mir, das ist auch gewagt, ja, das muss man sich ja mal trauen, das ist tatsächlich, weil es hat natürlich was Tragödienhaftes, man kommt aus dieser Konstellation nicht heraus. Und das hat mich sehr beeindruckt, diese Ausweglosigkeit und die Gegenüberstellung, sie ist ja auch nicht erfolglos, die Geliebte, die fotografiert Lebensmittel, ja, also ästhetische Fotografie und ich weiß nicht was alles, und dann gibt es diese ganz finstere Welt, die man übrigens im Cover schon sehr sehen kann, ne, dass diese Welt sehr finster ist, und in der sind aber gar nicht erfolglose Leute, handelnde Personen, sondern die haben alle ein erfolgreiches Leben, führen ein erfolgreiches Leben. Und trotzdem gibt es also diese unentrinnbare Konstellation. Und das ist sozusagen, ja, also ich weiß nicht, beim Lesen, ich habe jetzt starke Gefühle entwickelt, sagen wir mal so. Die waren manchmal so stark, dass ich mir gedacht habe, jetzt höre ich auf, ja, ich lese dann. Dann habe ich natürlich wieder zu lesen begonnen, weil halt, wenn man das Gefühl hat, okay, also ich habe dann gedacht, auch das müsste verfilmt werden. Das müsste verfilmt werden.
Ja, also
eingehen. Ja. Ich bin sehr dankbar für diese Voten. Ich würde sagen, das Buch handelt vom Einbruch des Ungeheuerlichen ins Gewöhnliche. Mir hat das gerade imponiert, dass eben da ein erfolgreicher Landschaftsarchitekt ist, der einmal einen Fehler macht, und auch, dass seine Angebetete im täglichen Leben eine ganz prosaische Figur ist, die erst so im liebentbrannten Auge des männlichen Protagonisten zu dieser Projektionsfigur wird, die sie ist. Zwei Bemerkungen möchte ich machen zur Frage des Unwahrscheinlichen. Und ich glaube, da kommt das Buch wirklich von der griechischen Tragödie her. Nehmen Sie Ödipus. Ist es wahrscheinlich, dass jemand seinen Vater erschlägt und mit seiner Mutter schläft, obwohl er genau das mit allen Mitteln zu vermeiden versucht? Ja, und so etwas passiert hier. Natürlich ist das etwas Ungeheuerliches, dass die Mutter des behinderten Kindes auf diese Weise im Leben des Protagonisten eine Rolle spielt. Natürlich ist das unwahrscheinlich. Gerade deshalb ist es erzählenswert. Und das Zweite zum Unwahrscheinlichen, was Daniela Striegel sehr richtig erwähnt hat, die sind da zusammen einen ganzen Tag lang, fällt ihnen nicht ein, dass sie die Mutter des toten Kindes verständigen müssen. Da sehe ich genau die qualvolle Dimension des Traumes. Wir kennen das doch alle aus den Träumen. Wir wollen etwas, wir können es nicht. Wir wissen, wir müssen es tun. Wir wollen über die Brücke. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Und ich finde, dass Nico Stolfberg da eine ungeheure Spannung aufbaut, gerade weil wir sagen, was ist jetzt mit denen los? Warum handeln sie nicht? Das würde ich nicht als Schwäche des Buchs sehen wollen.
Ja, ich weiß nicht, ob man da mit der griechischen Tragödie so schnell dran hinkommt, weil, also wir sind nun mal nicht mehr in dieser Zeit, damals war es auch nicht so, aber die griechische Tragödie gab es schon und das ist für mich eher so ein postmoderner Ansatz, halt David Lynch, wenn man so als, da habe ich irgendwo schon gelesen und finde ich auch gut als Vergleich, der tatsächlich so auch manchmal in den Filmen so eine Kraft entwickelt, ne, sozusagen, dass man gebannt davor ist und dass man auch nicht mehr so genau weiß, was ist jetzt los. Ne. Auch die, was hier auch eben Teil der Ästhetik ist, dass die Wirklichkeit, ja, die sind so also Gartenbauarchitekt und so weiter und so fort, aber es ist eigentlich so eine menschelnde Geschichte, ne, sozusagen, also sie spielt in gewisser Weise außerhalb der Gesellschaft, ne, sozusagen, in der wir heute leben, sondern es geht darum, nur diese existenziellen Bande zwischen den Figuren, die sind das Zentrale und die Gesellschaft drumherum ist halbwegs egal, das stimmt nicht ganz, das habe ich mir am Anfang auch so kritisierend schon so gedacht, ne, sozusagen. Aber es kommt dann immer wieder eben auch diese Ouvrier, wie sie heißen, die Arbeiter am Schluss, da kommt ja auch wieder was, allerdings auch in so einer Gruselvariante, ne, sozusagen, kommen dann die Missgebildeten aller Länder und Kriegsopfer und was, kommen auch in diesen Albtraum mit rein und retten quasi das Buch mehr oder weniger. Es heißt einmal auch, was vorher schon, im Kosovo ist Krieg, im Kongo auch und du stehst hier und lachst. Ne? Und in dem Buch lacht man zwar nicht, aber man begibt sich so in eine Gruselwelt, die eigentlich nicht die eigene ist, sondern so eine, eben so eine ja, griechische Tragödie, David Lynch, menschliche Gruselwelt. Und ja, ich bin nicht so ganz mit dieser Ästhetik zufrieden oder so, aber ich finde, dass es eigentlich sehr gut gelöst ist. Ne? Sozusagen für mich eben geht es am Ende nicht auf. Ich finde, dass da, wo klar wird, was ein gewisser Mirror gemacht hat, hätte es auch enden können. Ne? Sozusagen. Und das andere ist für mich so ein bisschen eine Zusatzschlaufe, die ich nicht brauche und die mich eher abhält von dem, was eigentlich passiert. Aber genau, so würde ich das sagen. Also ich finde einfach so mit der griechischen Tragödie, dass man das so auf heute übertragen kann, es ist eben eher, würde ich sagen, David Lynch, was jetzt aber auch nicht schlecht ist. Also so.
Daniela Striegel und dann Gerhard Ruiz.
Ja, also ich glaube, dass man die griechische Tragödie und David Lynch auch kombinieren kann, das sollte nicht verboten sein. Nicht? Also das finde ich, ist ein interessanter Ansatz. Ich wollte nur noch mal sagen, das hat was Albtraumhaftes, aber Albträume finden ja nicht so statt. Also ein Albtraum hat ja nicht diese Logik, wo dann ein Polizist auch auftaucht und Polizistenfragen stellt und man sich doch bemüht, als Schuldiger sich unverdächtig zu verhalten und eigentlich das alles richtig macht, bis zu einem gewissen Punkt, wo man sich verplappert. Aber das hat ja, das ist die Logik sozusagen der Realität und der Albtraum hat eine eigene Logik, die viel schräger ist. Und ich bin aber froh, dass das bei aller Kritik an diesen Schicksalsfügungen, wo der Autor halt sehr stark eingegriffen hat, dass es kein Albtraum, keine Albtraumlogik ist, weil dann wären diese Elemente für meinen Geschmack überstrapaziert, also die Gruselelemente oder die, wo das Ganze ab, also aus der heutigen Realität irgendwie abdriftet. Also das ist schon gut. Und was ich damit meine, kann ich vielleicht mit einer Szene, die relativ am Anfang spielt, erklären. Eine schöne Szene, wo die beiden bei ihr sind, das Liebespaar, und sie als Food-Fotografin ein blutiges Steak aus dem Kühlschrank holt und das zubereitet für den Mann, der gerade zum, ja nicht Mörder, aber sagen wir zum, doch zum Täter geworden ist, von dem sie nichts ahnt natürlich, und sie ist Vegetarierin, und wie das beschrieben wird, wie sie dieses Steak brät und wie er das isst, irgendwie doch mit Appetit, obwohl man das kaum glauben kann, aber das finde ich trotzdem nachvollziehbar. Also das ist finde ich, das Buch ist eigentlich gerade durch diesen Realismus einerseits auf dem richtigen Weg und andererseits entwickelt dieser Realismus für mich aber auch die Problematik des Plots. Also es ist schwer, ich finde auch, die Kritik muss oder soll oder muss nicht immer sagen, wie man es hätte anders lösen sollen. Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass es mir hier und da in den Scharnieren knirscht.
Naja, aber dann ölt man sie halt. Ich öle sie jetzt. Ich glaube, also ich könnte das erklären, wir könnten über diese Stellen reden. Ich denke mal, warum sagen die einen Tag lang nichts ihrer Mutter? Es ist ganz klar, die ist mitschuld. Die hat nicht aufgepasst. Die schafft das nicht. Die kann das nicht einmal kommunizieren. Sie fühlt,
wissen die damals? Also
er, nein, weiß, sie weiß, dass sie nicht aufgepasst hat. Nicht. Er weiß, dass er den umgebracht hat. Nicht? Und sie weiß
von der Mutter noch gar
nichts. Nein, aber sie, aber darum erfährt es die Mutter nicht. Er kennt die Mutter nicht und sie hat nicht aufgepasst. Also das ist, glaube ich, also man könnte das alles auch erklären, ganz realistisch erklären. Oder er geht nur unter und ist, bis dann die Rettung wirklich kommt, eine halbe Stunde unten. Das geht alles, dann wird man nicht mehr wach. Ja? Also das alles ließe sich so erklären. Aber die Frage ist, ob das überhaupt so notwendig ist, weil, also mir drängen sich eher die Bilder auf, die mir haften geblieben sind. So, ich sehe das wie eine Versuchsanordnung zum Nicht-Ertrinken. Ja? Also da steht oben auf diesem Berg, ja, auf diesem Cover, da steht dieses Haupthaus, dieses Hotel. Ja? Das ist ja, also dort möchte ich nicht meinen Urlaub verbringen. Da fahren aber Menschen hin und verbringen ihren Urlaub, und da gibt es ein Nebenhaus. Das war mal, glaube ich, ein Militärbunker oder sowas, wenn ich das jetzt richtig, ein Nebenhaus, einen Verbindungsgang. Und die Dienstboten, die nicht gesehen werden sollen, gehen über diesen Verbindungs, also wie die Mäuschen, ja, unsichtbar. Und die leben dann da drüben in dem Haus. Nur diese Anordnung dieser Gebäude. Und dann gibt's noch, sozusagen, also den Verbindungsgang, dann soll da in den Garten ein Steg gebaut werden. Ne? Also das heißt, nur allein diese Anordnung des Terrains, das hat mich schon so irgendwie immer gedacht, das möchte ich gern verfilmen, wenn ich Film schaffe in der Welt, was ich nicht bin. Aber das provoziert so. Und im Film kann man natürlich auch, sage ich mal, viel unlogischer sein als im Roman, wenn man möchte, weil da die Schnitttechniken erlauben das. Ne? Also wir könnten über viele Filme reden, wo sehr hart geschnitten wird. Und ich glaube, das wäre aber da gar nicht notwendig. Aber es ist so, also für mich ist das so wirklich, das sind Filmbilder. Also ich sehe da Filmbilder, man muss das auch nie verfilmen, aber das sind für mich Filmbilder gewesen. Also ich habe weniger auf den Sprachrhythmus geachtet, als auch auf die Filmbilder. Und die sind mir also sehr bicken geblieben, sage ich einmal. Und die Dinge kann man auch sehr ins Licht rücken, also inklusive blutigem Steak.
Ja, also ich, oder vielleicht noch ganz kurz oder so, das mit dem blutigen Steak ist ja auch so eine... ja, die nicht Alternative oder die Variante der Frau von dem, was er macht, weil seine Landschaftsarchitektur ist ja, den Leuten einfach Stege in so eine Art Wildnis zu bauen, sozusagen. Also da wird der Garten nicht strukturiert oder eben nur per Steg strukturiert, und dann können sie in die Welt, in den Wald gucken, wie er halt eben da ist, ne, sozusagen. Und so wird eigentlich auch in dem ganzen Buch, das hat auch eine Funktion, mit dem Authentischen gespielt oder mit der Sucht und der Lust am Authentischen, während eigentlich dieser Roman ja eben überhaupt nicht authentisch ist, sondern er ist tatsächlich einfach ein Kunstwerk, ein sehr gelungen, gut gemachtes, für mich ziemlich lange und eben in Details vielleicht dann doch wieder nicht, aber insgesamt ist der Eindruck, dass es ein Kunstwerk ist und das einfach aber genau weiß, was es macht, ne, sozusagen, dass es eben nicht, also dass es spielt mit dem Leser, den es in diese Gruselwelt reinholt, ne, sozusagen, und man ist auch dem Autor quasi ausgeliefert, beziehungsweise diesem Erzähler, wie seine Figuren auch. Und er macht es gut. Und in den meisten Fällen, ja. So, aber genau, also ich finde, es ist ein sehr bewusst geschriebenes Buch, was man zuerst nicht denkt oder ich zuerst nicht dachte, ne, sozusagen.
Ganz wichtig ist noch, es gibt viel Mitwissenschaft. Ganz viel Mitwissenschaft und es geht von Stufe zu Stufe. Und das ist, glaube ich, auch, was diese Spannung bewirkt, dass man am Ende drauf kommt, es gibt ganz viel Mitwissen.
Ja, vielen Dank. Danke für Ihre Statements, danke für Ihre Lesung. Ich finde, es war eine sehr spannende Ausgabe. Spannend wird es auch weiterhin. Das sind 5 sehr unterschiedliche Bücher und wir haben schon verschiedentlich unter der Hand Tipps abgegeben, wer es vielleicht schaffen würde. Das Buchmacherbüro ist draußen im Foyer, falls Sie mitstimmen möchten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie da waren. Ich bedanke mich bei allen, die diesen tollen Event, diesen Franz Tumler Literaturpreis 2019 mitorganisiert haben. Dazu darf ich noch sagen, in einer Viertelstunde können Sie bei einem Dorfspaziergang mitgehen, den Wilfried Stimpfel anbietet. Er führt Sie circa 45 Minuten lang durchs Dorf und erzählt Ihnen was über Lars, falls Sie damit ein bisschen die Wartezeit überbrücken möchten, nämlich die Wartezeit bis 19 Uhr, da wird dann in der Markuskirche werden sowohl Sieger, Siegerin des Franz Tumler Literaturpreises verkündet, als auch die Autorin, der Autor, deren oder dessen Buch dann den Publikumspreis bekommen hat. Ich bedanke mich bei allen. Bei Nico
Stolfberg, ganz speziell. Danke. Darf ich noch zum Schluss einen einzigen Satz von Frau Striegel korrigieren? Sie haben heute unglaublich viele, unglaublich richtige Sachen gesagt, mit dieser einen Ausnahme, finde ich. Sie haben gesagt, das Präsens sei groß im Kommen. Ich glaube, es ist schon sehr stark hier.
Das leuchtet mir ein.
Und ich möchte mich ganz herzlich bei dem tollen Publikum bedanken. Also bravo und danke für die Aufmerksamkeit.